Wir haben es kurz angeschnitten, das Time-Management. Das ist wirklich ein Thema, das mich momentan intensiv umtreibt. Wie organisierst du deine Arbeit?
Wie leben? Also wie ich mein Leben organisiere?
Deine Arbeit?
Ja, bei mir gibt es ganz viel, was ich muss organisieren muss. Ich habe da zwei Kinder. Meine Frau arbeitet endlich mehr als ich. Sie arbeitet 70-80%.
Also du schaffst nicht 100%?
Nein, ich habe noch nie in meinem Leben, also seit ich Kinder habe, seit 12 Jahren arbeite ich nicht 100%, ich arbeite auch noch viel am Abend. Ich habe das Gefühl, ich
habe... Wie viel Prozent schaffst du denn?
70-80, 80 mit 80. 80.
Mhm. Aber dann ist ja umso schwieriger, das Zeug zu organisieren.
Ja.
Ich kann auch eine Zeit geben, weil am Freitag frei nehmen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich war am Montag bei Donnerstag so auf Strom gewesen.
Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe es nicht behandelt, das Licht ADHS, weil ich auch funktional um und ich bin auch nicht so der Typ Masterplan mit Agenda. Ich mache einfach das, was irgendwie auf meinem Tisch ist und was ich nötig ist und strampel das ab. Und am Mittwochmorgen, Mittwoch bin ich immer daheim und Mittwochmorgen, wenn ich daheim bin, arbeite ich an meinen Publikationen und dann mache ich nebenan Haushalt und tue das Mittag vorbereiten. Am Mittwoch schon morgen arbeite ich einfach an Publikationen eigentlich.
Den ganzen Mittwoch?
Morgen. Mhm. Am Mittwochmittag kann meine Kinder haben. Dann bin ich für das zuständig. Dann fange ich am 8. Uhr mit meinen Publikationen am Mittwoch. Bis am 12.
Schon mal eine Frage. Wenn du das jeden Mittwoch machst, wie weißt denn du nächsten Mittwoch noch, wo du letzten Mittwoch aufgehört hast?
Das ist kein Problem. Bei diesen Sachen. Auch manchmal tue ich auch, wenn ich am Abend etwas mache, tue ich es ausdrucken, tue es manchmal am Abend um 10 Uhr in der Badwanne noch lesen oder so. Ich trenne da nicht so. Aber ich arbeite vielleicht am Wochenende nie AV. Ich nehme auch keine Akten daheim. Ich arbeite Samstag, Sonntag eigentlich nicht.
Also du hast mit Abschalten kein Problem?
Ja, mal manchmal ja, manchmal nein. Aber nein, also wenn ich mit meinen Kindern bin, habe ich eigentlich nie. Da bin ich recht dort. Mhm. Und sonst, ja, es gibt schon Zeugs, die mich verfolgt. Und manchmal haben die also auch im Würgegriff. Und das ist, manchmal interessiert es mich, finde ich es angenehm, und manchmal finde ich es unangenehm.
Hast denn du ein Ritual, wenn du das Büro verlässt, um quasi wie einen Abschluss zu finden?
Am Abend?
Könntest du vielleicht noch 3 Minuten meditieren oder
den nächsten Tag
vorbereiten?
Ich laufe heim, mache die Türen zu, laufe heim und gehe heim und mache die Türen zu. Morgen stehe ich auf, 4 bis 6, mache 20 Minuten Yoga, 20 Minuten meditieren. Nachher mache ich jetzt morgen, räume die Abwaschmaschine aus, dann das Mörgel mit meinen Kindern. Und nachher gehe ich auf die 8 ins Büro, die gehe am 8 raus, trinke meistens mit der Frau einen Kaffee, dann gehe ich am 8 raus.
Mhm.
Dann arbeite ich. Und nein, manchmal am Montag, Dienstag. Also am Montag ist meine Frau daheim, Dienstag, Donnerstag, Freitag tun wir jede Woche einmal im Quintal planen, wer am Nachmittag um 4 Uhr zu den Kindern geht. Und nachher dort, die sitzen in einem Alter, dass ich auch mailen kann, nebendran, das mache ich auch. Und dann gehe ich irgendwie heim und dann mache ich das. Und ja, ich kann es wie nicht so sagen. Ich arbeite recht, also ich habe nicht einen Plan, wenn ich was mache. Ich weiss, dann und dann habe ich Verhandlungen und dann ist das. Und ich plane eigentlich im Kopf und dann manchmal mache ich eine To-Do-Liste auf einem Säuseli-Blatt. Aber ich bin nicht so der Typ systematisch Time-Management. Ich bin eher nicht so der Typ Masterplan. Also zum Beispiel das Buch. Das ist nicht ein Masterplan. Das ist einfach passiert.
Am Mittwochmorgen.
Also ich kann dir erzählen, wie das ist entstanden.
Ja, gerne, ja.
Also, ich schreibe ja, ich publiziere ja sonst auch noch manchmal Sachen. Und dann habe ich im 16. angefangen, dies zu schreiben. Weil ich habe mich für Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie früher interessiert. Ich war auch noch in Tübingen gewesen, und dort auch noch so Rechtsvergleichung und Rechtsphilosophie gemacht. Dann bin ich in die Praxis abgerutscht. Und dann habe ich plötzlich gefunden, ich mache jetzt gleich vielleicht mit 40, habe ich dann gefunden, ich mache den Dissanfall. Dort hat sich der Mittwochmorgen eingebürgert. Das mache ich eigentlich seit dem 16. Bin ich an der Diss.
Also bist du an der Diss?
Ja, bin ich.
Zu welchem Thema?
Die Funktion der Verteidigung bei der strafprozessualen Wahrheitssuche. An der Schnittstelle von Rechtsphilosophie und strafprozessualen Grundlagenwissenschaft. Ja, und ich habe dann immer wieder an dem gearbeitet. Und dann bin ich so an einer Schnittstelle gewesen, wo mühselig wird 4 Jahre dran und habe immer noch anderes Zeugs gemacht. Und dann hatte ich eine Hirnerschütterung vor einem Jahr. Bin ich am Velounfall am 18. März, die Hand gebrochen. Also mir ist das Vorderrad aufgestoppt worden. Und dann musste ich einfach unterbrechen und einfach kein Mandat mehr angenommen, weil mein Hirn nicht mehr funktioniert hat richtig.
Wann hast du das
gehabt? Am 18. März vor einem Jahr. Jetzt gerade vor einem Jahr. Und dann habe ich einfach kein Mandat mehr, angenommen. Einfach Käse. Weil ich merkte, jetzt habe ich eine Hirnschüttung und dann kam noch die Homeschooling-Phase mit dem Lockdown. Und dann habe ich 3 Tage in der Woche gehomeschoolt. Und das hat mich anstrengend gedacht. Und dann bin ich einfach nicht aus dem Müdigkeitsmodus rausgekommen. Bis im Mai, Juni. Und dann habe ich mit meiner Supervisorin besprochen, jetzt sistiere ich dies. Es geht einfach nicht. Ich muss schauen, dass ich das Büro aufrechterhalte, das familiär auf die Treppe komme. Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und auf ein Zettel geschrieben, sistiert auf all meine Blunder, auf meine 30 Bundesordner, die daheim sind. Und ich arbeite daheim eigentlich nicht an V, sondern an Publikationen und an Ehrenämtern und im Büro an V. Also ich habe eine klare Trennung, wo ich was mache geografisch. Und dann bin ich dort, habe ich das sistiert und habe gesagt, ich mache das jetzt nicht, fertig. Und am Mittwochmorgen lese ich. Lesen. Und dann bin ich mit einem Freund im Hof gehockt bei mir und habe ein Bier getrunken und habe plötzlich, das war Anfang Juli, habe plötzlich gemerkt, es ist die Kraft wieder da. Also die Kraft, die weg war. Und ich habe vor Jahren ein Sonderheft geschrieben, dann reden ins Ziel, beschweigen ins Gold, zum Zusagenverlegungsverhalten gegangen. Und dort habe ich mal gedacht, es wäre noch cool für Substitute, eine Handwerkseinführung zu schreiben. Und das wäre ja ein Teil, und einmal ein bisschen Blätter geschrieben. Ja. Und dann bin ich dort gesessen und ich hatte immer das Gefühl gehabt, wie gelesen ist so eine Handwerkseinführung auf, wo einfach gemerkt, ich bringe kein Inhaltsverzeichnis, kein Dispo her. Ich weiss nicht, wie man das macht. Und dann bin ich die Stegen aufgelaufen und nachher habe ich die 10 Kapitel und bin ich aufgegangen und habe auf einem Häuserli-Blatt die 10 Titel geschrieben. Sie haben sich noch ganz leicht verändert. Also echt die 10 Kapitel, die ich jetzt habe, habe ich drauf geschrieben.
Spannend, ja. Und ich habe es einfach gewusst.
Das passiert ja, wo auf bei der Plädoyer ist.
Ja.
Du hockst an, fährst an schreiben und weisst es einfach. Weisst es. Und dann habe ich, ist es die erste Ferienwoche gewesen. Dort habe ich nicht damit gerechnet, dass beide von meinen Kindern in einem Kurs sind. Und dann ist noch ein HVO abterminiert worden, wie das im letzten Jahr noch viel war. Und dann plötzlich 30 Stunden gehabt. Dann bin, wo ich einfach zur freien Verfügung hatte, dann habe ich die 30 Stunden durchgeschrieben. Also wie gestört. Und dann habe ich dann noch in der letzten Sommerferienwoche wahnsinnig geschrieben. Und dann, von denen habe ich jeden Mittwoch geschrieben und dann zum Teil in der Nacht. Mhm. Das habe ich schon lange nicht gemacht in der Nacht. Dann habe ich wirklich eben geschrieben und irgendwie bin ich auch so in der Kraft gewesen, nach der Rekonvaleszenz. Und dann bin ich glaube im Oktober bin ich fertig gewesen. Also habe ich einen Entwurf gehabt, dann habe ich es auch den Leuten geschickt. Und dann ist noch viel gekommen, weißt du, von Mara, von unserer Substitutin, also so ein bisschen die How-Do-Geschichten, von Florian, der noch studiert, so Studentenfragen, die sehr, sehr wertvoll waren, von Raphael Studer, der ja als mein Zeugsgegner ist, seit Jahren, wo ich publiziere, wo ich auch viel mit ihm geschrieben habe. Dem ist eh mega viel gekommen. Dann habe ich es auch noch an Marian herschicken und an Professor Wohlers. Und also von ihnen beiden ist wahnsinnig viel gekommen. Oder vom Herrn Wohler ist einfach sehr viel so wirklich, also so undifferenziert. Da habe ich die Inna irgendetwas über das angelsächsische Recht geschrieben und dann hat mir einfach an Rand geschrieben, es sei eine Legende, die ich da kolportiere. Und also wirklich sehr gut. Und von Marian her, das ist so, also von meinen Bürokollegen natürlich eh noch, von Marian her, was wirklich gut war, ist einfach, was meint die Richterin? Eine gescheite Richterin. Und dann habe ich wirklich um einige von mir müssen in Revision ziehen.
Und wieso hast du dich entschieden, nicht zu einem klassischen Verlag zu gehen?
Ja, da kreuzen sich auch so ein bisschen viele Sachen. Also, ich kann es dir jetzt irgendwie rational begründen. Die rationale Begründung ist, ich finde die Verlage zu teuer. Ein Student möchte nicht für ein Buch 120 Stutz zahlen, wenn es nicht für eine Vorlesung braucht. Und ich möchte, dass Studenten Substitutinnen lesen können. Und von dem her ist mir der Preis sehr wichtig. Darum haben wir jetzt mit dem Verlag 50 Franken abgemacht, dass es erschwinglich ist. Open Access macht die Leute auch neugierig. Und die gar kein Geld haben, können es gratis lesen. Es ist auch möglich, dass plötzlich jemand in Deutschland in Passau ein Verteidiger das liest und dann kauft das Buch schon nicht. Also das Gefühl, für die Verbreitung ist es besser. Und mir geht es bei diesem Buch nicht darum, Geld zu verdienen. Mir geht es darum, dass es die Leute lesen können. Und das andere ist, ich habe vielleicht auch ein bisschen so eine, ich weiß auch nicht, ich rein von biografisch habe ich vielleicht auch so ein bisschen eine Independent-Label-Romantik gegenüber einem Major-Label. Und mir hat irgendwie das Sui Generis. Ja, man, es ist ein junger Verlag, das sind zwei innovative Professoren, die da mit dem Echtzeitverlag, mit den Leuten vom Echtzeitverlag, also mit dem Wendelin Hess und mit dem Beat Müller zusammen irgendetwas Gutes auf die Beine stellen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, vielleicht unterstützt ja das Buch sie auch noch. Also weißt du, dass das irgendwie andere sehen, dass es da ein Buch gibt, vielleicht ihnen hilft, wenn es einem Verlag hilft, dann hilft es ihnen. Und sie sind mir entgegengekommen mit dem Preis. Sie machen eh das Open Access. Ich finde es ein gutes Projekt und ich finde, ich kann damit irgendwie auch das Projekt von diesem Verlag unterstützen. Ich glaube schon, dass es mehr gelesen wird, wenn es gratis ist. Und ich finde eigentlich auch das Buch, also die Drucksetzung, weißt du, wie sie den Schriftsatz aufbereitet, finde ich schöner als in den traditionellen juristischen Verlag.
Ja, nein, unbedingt. Also machen wir Werbung. Wenn du erlaubst, du uns da auch unten drauf verlinken.
Ja, sicher.
Dass man es unbedingt runterlässt.
Ja.
Und wenn man dann noch etwas Gutes tun will, ja, kann man es ja auch noch kaufen.
Ja, ja.
Jetzt zum Abschluss. Wenn du in der Strafjustiz etwas dürftest ändern, was wäre das?
Ich sage jetzt nicht zu abschaffen. Irgendeine Funktion hat sie und es braucht sie noch. Nein, zwei Sachen. Also wenn wir jetzt von der gegenwärtigen geltenden Strafjustiz ausgehen, nicht irgendwie eine Grundsatzdiskussion über den Sinn und Zweck des Strafen, sondern vom gegenwärtigen Strafen, finde ich, laufen zwei Sachen aus dem Ruder. Das eine ist das Präventionsstrafrecht. Dort braucht es einfach eine rechtsstaatliche und grundrechtliche Vermessung, und zwar in jeder Hinsicht. Das ist mir ganz wichtig. Das ist ja seit Jahren ein Herzensanliegen. Und das andere ist dein Herzensanliegen, die Dauerhaftspraxis. Wo du ja mit dem Diego, mit dem Adi Bigler ein sehr wichtiges Buch geschrieben hast. Und wo es mir einerseits um die Ahnung von der Dauerhaft geht, die einfach zu leichtfertig ist, und andererseits aber auch um die konkrete Ausgestaltung.
Ja, Umsetzung, also ja.
Einfach alles. Das finde ich, sind für mich die zwei grössten Baustellen. Dann gäbe es noch anderes, also mehr Unmittelbarkeit, Wiedereinführung vom Geschworenengericht, solche Sachen. Also ich finde wie Abschaffung von den abgekürzten Verfahren, das finde ich etwas hochproblematisch, das finde ich einen rechtsstaatlichen Sündenfall. Eigentlich eine Rückkehr zum liberalen Strafrecht vom 19. Jahrhundert.
Weißt du, was verrückt ist? Um nochmal weiter zurückzublenden. Wenn wir das Gespräch, das wir jetzt führen, in den 70er Jahren geführt hätten, hätten wir disziplinarische und strafrechtliche Konsequenzen gehabt.
Wahrscheinlich, ja.
Ist ja schon verrückt. Mhm. Da sind wir beide schon auf der Welt gewesen.
Mhm. Aber gleichzeitig...
Also ich wollte damit nur sagen, es ist etwas gegangen, es ist etwas Wichtiges gegangen, vor allem im Strafrecht und auf der Basis der Strafverteidiger. Gleichzeitig sind aber momentan unglaubliche Tendenzen im Gang, wo man, wenn man Praktiker ist, irgendwie auch gar nicht recht versteht, weil es ist alles so unnötig. Mhm.
Also ich glaube, es hat an einem Ort Fortschritte gegeben, also tatsächlich für Beschuldigte recht, aber es hat auch sehr, sehr viele Rückschritte gegeben. Ich glaube, früher ist die ganze Strafjustiz schon autoritärer und paternalistischer, aber gleichzeitig auch milder gewesen und weniger hart. Und weniger unerbittlich. Also, und zu diesem Paternalismus hat auch gehört, dass die Verteidiger ja nicht zu frech sein soll. Das duldet man heute. Aber gleichzeitig sind die Konsequenzen, was für die Betroffenen hat, glaube ich, härter geworden.
Ich finde das ein tipptopp Schlusswort. Besten Dank für deinen Besuch.
Ja, merci, dass ich auch kommen konnte. Ich habe es sehr spannend gefunden. Und ja, ich finde, ich wollte es auch noch sagen, ich finde die Podcasts, also ich höre immer wieder rein, meine Substitutinnen hören da rein. Ich finde die Podcasts etwas Wertvolles. Für mich, ich habe mir vor 15 Jahren den gewünscht. Also weißt du, ich höre jetzt den nicht jeden Tag. Weil ich höre manchmal mit dem Elmar oder mit diesen anderen Sachen, aber nicht die Sachen von deinem Podcast, ist ja auch sehr eine ausbildende Sache für eine Substitutin, sehr technisch, wo ich wertvoll finde, dass das publiziert wird, aber wo ich weiss, wie es ist. Also das nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Aber ich finde es gut, dass du es machst und es trägt auch dazu bei, dass irgendwie ja, eine neue Generation von Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger Orientierungspunkte haben. Und in dem Sinne möchte ich dir merci sagen, dass du das machst, weil es ist viel Arbeit, die dahinter steckt, glaube ich.
Besten Dank.
Und das bitte auch sagen. Lass das nicht rausschneiden.
Also ich danke dir wirklich für die Worte. Ich habe ja dann auch gestaunt. Ich habe ja dann dein Buch gelesen und unvorbereitet bin ich dann hin auf einen Verweis auf meine Podcast gestossen. Also finde ich super flott.
Ja, also ich finde eben deine Initiative. Oder man kann verschiedene Sachen machen. Man kann so ein Buch schreiben, also man kann einen Blog machen wie der Conny Ecker, wo wir seit Jahren alle davon profitieren als Verteidiger. Oder man kann einen Podcast machen wie du. Und ich glaube, irgendwo in diesem in seltenen Dreieck, also von neuen Formen, also Podcast, Blog oder nicht traditionell, wie so ein Büchli, wo ja eher so ein amerikanisches Sachbüchli ist, als so ein europäischer Schunke, dort in gibt es eine Orientierung und das trägt dazu bei, zu einer guten Berufskultur bei. Das finde ich sinnvoll.
Du schlägst ja auch vor, dass man das in Gruppen liest, das Buch. Mhm. Was, einfach, wenn das jemand in Erwägung zieht und ich fände es eine super Idee, müsste man auch schauen, dass es ein bisschen generationenübergreifend ist. Ich glaube, nur Junge an sich sehen, das ist ein dichtes Buch. Also man sieht ganz viel, muss man auch zwischen den Zielen können lesen.
Ja, aber ich glaube, gerade Junge, und das finde ich einfach spannend, wenn sie Junge ohne Eltern machen, dann entwickeln sie ihre eigene Praxis. Und das könnte man, weißt du, wenn jetzt 4, 5, 30-Jährige das lesen, dann kommt nicht irgendwie der 60-Jährige Duayen, der irgendwie die Welt erklärt, sondern die hocken irgendwie ihre Beiz und lesen das. Und stürmen irgendwie und sagen, was ist jetzt da gemeint? Und jetzt lassen wir den Podcast vom Duri Bodin und der gibt auch keine Antwort. Und dann wird es ja irgendwie spannend, oder? Weil dann kann man sie dann irgendwie zu dir und sagen, hey, warum hast du das nicht gesagt? Und dann sagst du, das haben wir gar noch nicht überlegt. Und da, dort finde ich, wird die Diskussion recht interessant. Ich finde, wie noch heiko, also weißt du, es kann ja auch schnell mal so in die Grenze von dem Anleitung, lerne kochen und lerne selber kochen und ich zeige dir jetzt, wie du kochst, die ist ja irgendwie schmal, der Grad.
Ich finde es sowieso ganz wichtig und ich gebe dir völlig recht, ich nehme alles zurück. Es ist nämlich ganz wichtig, als Strafverteidiger seine eigene Stimme finden.
Genau. Und sich nicht kopieren.
Genau, möglichst authentisch.
Und das finde ich auch, das finde ich auch zum Beispiel spannend bei Substituten, oder? Also bei Substitutinnen und Substitutenausbildung. Wir sind ja zwei Partnerinnen und zwei Partner und das ist ja noch eine gewisse Diversität. Aber du merkst irgendwie so den Moment, es gibt irgendwie bei vielen Substituten so den Moment, wo es irgendwie so die Geburt vom eigenen Anwaltsstil passiert. Und das kann früher oder später sein, aber das, und dann ist es ja auch so die Unsicherheit. Also kopierst du jetzt oder kopierst du jetzt nicht? Und wir kopieren ja auch ein bisschen. Also, wenn du irgendjemandem etwas Gutes findest, dann
integrierst du. Ja, logisch. Ist ja gut. Bewusst oder unbewusst.
Ja.
Aber du machst es eben dann gleich auf deine Art.
Genau.
Also, jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Ja.
Das war das PS.
Haben wir noch ein zweites PS? Glaube nicht.
Nein.
Also.
Noch ein Bier.
Schönen Abend.
Dir auch.
Ciao, Stefan.